Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute Morgen begleitet uns die Geschichte der Berufung eines Menschen, der sehr viel dann geschrieben hat. Nicht nur von sich, sondern über den, der ihn gerufen hat. Matthäus selbst hat in seinem Evangelium die Geschichte von seiner Berufung geschrieben, fast wie in der dritten Person, aufgeschrieben im 9. Kapitel. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Nun, liebe Schwestern und Brüder, im ersten Moment geht es Ihnen vielleicht so, dass Sie sagen: Na klar, typisch Jesus. So ist er eben. Der holt die Menschen aus ihren Ecken und Nischen. Der bürstelt das, was gang und gäbe ist, gegen den Strich und setzt etwas Neues ins Leben und in die Welt. Typisch Jesus. Schublade auf, Gedanken rein, Schublade zu, fertig. Aber ich glaube, wenn wir so schnell mit den Schubladen sind, dann bringen wir uns um das, was manchmal wirklich noch überraschend sein kann, wenn man so dieses Kräutlein der Heiligen Schrift reibt, dass es einen neuen, einen anderen, vielleicht einen intensiveren Duft von sich geben kann. Also denken wir vielleicht dieses typisch Jesus heute mal nicht. Drehen wir es, das Wort, nicht verdrehen wir es und reiben es, um zu sehen, was an Duft ihm noch entspringen kann. Also da sitzt ein Mann am Zoll. Das wäre für unsere Verhältnisse ja nicht allzu wild. Da würden wir vielleicht vorbeigehen in unserer Lebenswirklichkeit und sagen: Geschau, da sitzt einer, schau, wie der sitzt. Und das wäre es dann gewesen. Aber die allermeisten von uns erinnern sich sicherlich noch an die Zeit von vor 25 Jahren vielleicht, wenn man hier ganz in der Nähe an einen Grenzübergang gekommen ist. Da saßen ja auch Zöllner. Und was für Gefühle hatten wir denn da? Da waren nämlich zwei Gefühle. Auf der einen Seite, zumindest mir ging es so, ich gehe mal davon aus, dass es Ihnen ähnlich ging: Ich muss jetzt alles richtig machen, ich darf da bloß nicht auffallen. Und dann war man extrem angepasst und hinterher auf der einen Seite völlig erleichtert, wenn der Grenzübertritt geschafft war, und auf der anderen Seite hat man sich eigentlich schon innerlich geärgert: Was erlauben die sich eigentlich, was nehmen die sich für einen Ton heraus, ich bin doch schließlich auch wer. Verdammte Verbote und verdammte Regelwerke, was die da haben, das ist doch fürchterlich. Und gleichzeitig, wenn man es so hinter sich hatte, mit diesen beiden Gefühlswelten. Also mir ging es zumindest so, dass ich mich dann auch manchmal über mich selber geärgert habe. Ein bisschen mehr Zivilcourage oder so, aber hätte ja auch nichts gebracht. Man war ausgeliefert. Und ich denke, wenn wir uns diese Erinnerungen ins Bewusstsein rufen, dann können wir nachvollziehen, wie es den Menschen gegangen ist zur Zeit Jesu, wenn die einem Zöllner begegnet sind. Diese Zöllner waren etwa nicht brave Beamte, sondern es waren Leute, die sich das Recht zur Zolleinnahme ordentlich bei der römischen Besatzungsmacht erkauft haben. Also die Römer haben ungefähr überlegt, an diesem Stadttor, an dieser Zollstation an der Straße, das muss im Jahr so und so viel, 1000 Sesterzen bringen. Und dann haben sie das Recht, dort Geld zu kassieren, an einen Zöllner verkauft. Der ist sozusagen in Vorkasse gegangen und hat dann im Laufe eines Jahres versucht, das verauslagte Geld plus Zinsen und entsprechenden Gewinn natürlich wieder einzusacken. Also jeder, der einem solchen Zöllner begegnet ist, wurde, so richtig wie man es heutzutage auch sagt, der wurde taxiert. Wie viel könnte man dem abnehmen? Und dann wurde er abkassiert. Es gab keine Berufungsmöglichkeit, es gab keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, außer zu Hause zu bleiben. Und das hätte Handel und Wandel komplett gegen Null gefahren. Also, da sitzt einer und dann kommt Jesus. Nicht etwa, um Zoll zu bezahlen. Und Jesus kommt auch nicht als Interessenvertreter all derjenigen, die vorher abkassiert wurden und vielleicht zu viel abkassiert wurden, sondern er sagt ein einfaches, kurzes Wort, folge mir nach. Weil er wohl deutlich gespürt hat, da sitzt ein Mensch, der gehört dort nicht hier. Und dieser Mensch, der dort nicht hingehörte, dieser Zöllner, ist ohne jeden Zweifel eben dieser Matthäus, der dann auch das Evangelium geschrieben hat, aus dem ich gerade vorgelesen habe, und das seinen Namen trägt. Er ist es, der damals an einer kleinen, schmutzigen Zollstation mitten in Galiläa so etwas wie eine zweite Geburt erlebt. Und ist diese Art von Folge mir schon enorm und ungewöhnlich? Ja, dann ist das Nächste geradezu unerhört. In unserem Text steht, er stand auf und folgte ihm. Und ich habe jetzt keinerlei Grund, diesen Bericht in irgendeiner Weise anzuzweifeln. Aber in meinen Augen ist dieses, er stand auf und folgte ihm, fast ein genauso großes Wunder, als wenn ein Gelähmter aufsteht und sein Bett nimmt und geht. Um das so richtig sich vorzustellen, kann man ja sagen, ist auch eine Binsenweisheit. Geld kann lähmen. Und da geht es nicht nur um die Millionäre, Multimillionäre oder Milliardäre, die wie Dagobert Duck auf ihrem Geldspeicher sitzen und von Angst gepeinigt sind und damit handlungsunfähig werden, sondern das geht, denke ich, jedem von uns mit seiner kleinen Kasse auch. Weil das war es ja schließlich für den Matthäus. Seine komplette Einkommensquelle aufgeben. Und das war ein Goldesel, diese Zollstation. Steh auf, geh mit und gib deine Goldgrube auf. Und sich hinterher vielleicht sogar dafür auslachen zu lassen. Also da muss eigentlich, wenn ich mich betrachte, schon ein Wunder geschehen, dass ich dann aufstehe, alles liegen und stehen lasse und hinter mir lasse. Das ist schon was Wunderbares. Und auf der anderen Seite merkt man ja auch, kurze Zeit später sagt Jesus, ich bin doch nicht gekommen zu den Gesunden, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und dann ist dieses Dagobert-Verhalten ja auch wieder zu umschreiben, es gibt ihn diesen krankhaften Geiz. Je mehr Geld man hat, desto mehr möchte man es zusammenhalten. Dann spricht man vom krankhaften Geiz. Aber genauso, wenn man es nicht hat und schielt auf das, was der Nachbar hat, dann wird es zur krankhaften Gier. Und auch da kann das Leben richtig gelähmt werden und man braucht so einen ganz besonderen Arzt, wie Jesus es ist, und vielleicht dann tut es auch wirklich gut, so etwas zu hören wie, steh auf, folge mir, weil da gehörst du nicht rein in diese Neidkultur oder in diese Geizkultur. Lass das alles mal hinter dir. Da habe ich was Besseres für dich. Matthäus, der hört das. Und dieses Wunder ist für ihn wie eine Befreiung. Und er ist jetzt wirklich ein freier Mann. So wie Jesus auch. Nur interessant ist, was machen die beiden denn da? Gehen sie hinterher in den Tempel oder in die Synagoge und beten? Engagieren sie sich in der Krankenpflege bei den Aussätzigen? Oder stürzen sie sich in ein anderes diakonisches Werk? Nein, zunächst mal setzen sie sich zu Tisch. Sie essen und trinken. Matthäus schafft es, mehr oder minder aus dem Ärmel heraus ein ordentliches Fest zu improvisieren. Er möchte mit dem, der ihn frei gemacht hat, feiern. Und er möchte nicht nur allein mit ihm feiern, sondern er lädt sich Leute ein. Naja. Die beiden sagen sich, Gott freut sich, dürfen wir uns auch freuen. Und all das Gute, das können wir ja hinterher auch noch tun. Und jetzt feiern sie, sind nicht allein. Und wer feiert mit ihnen? Dieser Matthäus hat sich durch seinen Beruf natürlich alles andere als Freunde gemacht. Da kommt nicht die Haute Volée, da kommen nicht die Guten und Schönen, sondern da kommen die Schwierigen und Reichen, sprich die Zöllner und Sünder. Die, die von den anderen, von denen, die sich für gerecht halten, viel angeschaut werden. Keine sauberen Geschäftspartner. Und mittendrin feiert mit dieser eigenartigen Gesellschaft Jesus sein Fest oder dieses Fest der Befreiung. Also da muss man jetzt nicht unbedingt so im speziellen Sinn ein Pharisäer sein, um sich zu überlegen, irgendwie passt es doch nicht. Die damaligen Pharisäer und Schriftgelehrten haben Anstoß genommen. Könnten wir uns jetzt auch zurücklehnen und sagen, ja, Moment einmal, Jesus ist ja der, der alles richtig macht. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, das sind die gewohnten Übelwichte, die am anderen nichts gönnen. Aber stellen wir uns doch einfach mal vor, eine vergleichbare Situation. Was würden Sie dazu sagen, wenn unser Landesbischof nach Neapel führe und nicht dort mit der Präsidentin der Evangelischen Kirche Italiens konferiert, die immer bei uns auf der Synode dabei ist, sondern sich in ein ordentliches Festmahl bei der Mafia einlädt? Da würden wir aber ganz schön gucken, ne? Würden wir auch pharisäisch denken. Aber ist es gar so schlecht? Man muss ja ehrlich sein. Wir verwenden den Begriff du Pharisäer mehr oder minder als Schimpfwort. Das ist aber der Pharisäer. Aber in der Bibel sind die Pharisäer alles andere, als dass man sie beschimpfen dürfte. Sowohl die Pharisäer als auch die Schriftgelehrten, wenngleich sie an vielen Stellen als Gegner Jesu auftreten, sind fromme, sind gesetzeskundige, sind starke Leute. Und wenn Jesus sagt, dass er sie für gerecht hält, dann hat das keinen ironischen und keinen spöttischen Unterton, sondern er anerkennt ihr Bemühen um ein richtiges, um ein frommes Leben. Und er lässt sich von ihnen auch befragen, ob dessen, was er da tut, mit wem er sitzt, mit wem er feiert und warum. Und er antwortet ja auch. Und schließlich, Jesus ist seinen Weg ja gegangen, durch Galiläa bis nach Jerusalem, durch das Kreuz und den Tod hindurch, auch für die Pharisäer, nicht nur für die Zöllner und Sünder, zu denen er in erster Linie, wie er sagt, gekommen ist. Er anerkennt, dass sie sehr, sehr viel Energie in die Sache Gottes setzen. Jetzt ist nur die Frage, Was sind wir dabei? Sind wir die Zöllner und Pharisäer? Oder die Sünder und die Schriftgelehrten? Oder Pharisäer und Schriftgelehrten und Zöllner und Sünder? Merken Sie, wie schnell die Schubladen aufgehen und zugehen und wie die Schubladen auch manchmal sich verwirren und vermischen? Vielleicht auch gerade deswegen, weil wir alles davon sind. Wir sind als ordentliche Christenmenschen bemüht, unseren Glauben so zu leben, dass wir vor Gott und den Menschen gerade stehen können. Wir versuchen, Gut und Böse zu unterscheiden und wollen unseren Weg so gut wie möglich gehen. Gleichzeitig sind wir aber auch an vielen Ecken und Enden unseres Lebens gelähmt und bräuchten jemanden, der deutlich sagt: Steh auf und folge mir nach. An dem Platz, an dem du gerade bist, gehörst du nicht hin, ich weiß was Besseres für dich. Ein Spannungsfeld zwischen dem, was gut und richtig ist, und dem, was sein könnte. Und da merken auch wir, dass der letzte Teil unseres Predigttextes, der an die Pharisäer und Schriftgelehrten gerichtet ist, geht hin und lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Auch für uns noch gilt. Geht hin und lernt. Da, gestehe ich, kommt sogar aus dem Satz Jesu ein Stückchen Ironie zum Vorschein. Weil ausgerechnet den Pharisäern, diesen hochgebildeten, gescheiten, gesetzeskundigen Menschen zu sagen, geht hin und lernt, wo die doch so viel gelernt haben, das hat garantiert einen ironischen Unterton. Gesetze, Regeln, Bräuche, Verhaltensweise, das wissen die doch alles. Aber die Barmherzigkeit Jesu, die ist ihnen zumindest damals noch eine ganz und gar unheimliche Sache gewesen. Geht hin und lernt. Ziehen wir uns diesen Schuh an, liebe Schwestern und Brüder? Müssen wir das Christsein erst noch lernen? Haben wir es gelernt? Wie viel haben wir gelernt? Wie viel ist noch da, was wir lernen könnten und lernen dürfen? Sind wir lernfähig? Ich denke schon. Es wird ja nicht nur von Kindern in der Schule verlangt zu lernen. Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Und was hat der frühere Dieterswinder Bürgermeister Karl Gagel an seinem Geburtstag gesagt? Jetzt bin ich 90 und ich lerne immer noch gern. Die Dinge, die das Leben bringt, aber auch die Dinge, die den Glauben zum Leben bringen. Wir sind lernfähig und wir dürfen noch viel lernen. An unserem Pharisäertum, an unserem Zöllnertum, an unserem Christentum. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.